Ja, schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Unser Pastor Jörg ist noch im Urlaub. Ja, er ist zwar da, aber er hat Urlaub, also bitte haltet euch zurück heute. Keine Dienstgespräche, bitte. Ich meine es ernst, probiert es doch einfach mal. Er hat heute seinen letzten Ferientag. Lass es ihm den gönnen. Ihr könnt ihn ja morgen gleich anrufen sonst. Ah nee, morgen hat er seinen freien Tag. Am Dienstag könnt ihr euch wieder bei ihm melden. Ja, wir sind in Lukas. Schlag doch mal das Lukas-Evangelium auf in Kapitel 7. Jörg hat über den Hauptmann von Kapernaum gepredigt, habe ich mir sagen lassen. Ich gebe zu, ich habe es nicht nachgehört, Jörg. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich alles wiederholen. Nein. Ja, und jetzt kommt diese Geschichte, die viele von euch wahrscheinlich kennen, von diesem jungen Mann, der beerdigt werden soll, aber den Jesus vom Tod auferweckt. Der Jüngling von Nain, der sogenannte. Nain ist so eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf, es gibt es heute noch, ist heute ein arabisches kleines Dorf. Wird eigentlich auch sogar wie das deutsche Nein geschrieben, N-E-I-N. Das könnt ihr mal bei Google Earth oder so oder bei Google Maps mal eingeben. Dann seid ihr direkt da. Ich habe das mal gemacht. Da gibt es sogar ein McDonald's. Also auch für die jüngeren Leute ist ein schönes Ausflugsziel. Und ihr seid bestens versorgt mit landestypischer Nahrung. Also, ja, das Größte, was es in Nein gibt, ist dieses McDonald's-Schild. Also ein riesiges Schild in den Himmel. Ich hätte eigentlich jetzt ein Ikea erwartet, aber nee, McDonald's. Wahnsinn, Überraschung. Ja, McDonald's ist, glaube ich, wirklich überall auf der Welt, also wahrscheinlich sogar am Nordpol. Ist aber ein kleines Dorf, ist nicht groß. Früher war es vielleicht etwas größer, man weiß es nicht so genau. Ich glaube, da haben noch nicht so viel irgendwie Ausgrabungen stattgefunden, aber wie gesagt, man kann es heute noch besichtigen. Lass uns erstmal hier einfach die Geschichte lesen in Lukas 7, Vers 11. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote, der einzige Sohn einer Witwe, war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Das ist das, was viele Eltern morgens immer zu ihren Söhnen sagen. Merkt euch diesen Satz, er hat Vollmacht. Junger Mann, Moment, wo steht es? Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf, ne? Das funktioniert sogar bei Toten. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land. Sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Ich habe lange so über diesen Text gerätselt, aber mir ist aufgefallen, hier gibt es, ganz am Anfang sind hier zwei Züge unterwegs. Und ich meine jetzt nicht Verkehrszüge oder Güterzüge, sondern so eine Art Umzüge. Ja, auch kein Karnevalsumzug, aber in der Art. Eine große Menschenmenge, beziehungsweise zwei große Menschenmengen, bewegen sich ja aufeinander zu, in entgegengesetzte Richtungen. Hier haben wir einmal den Zug von Jesus. Und auf der anderen Seite kommt aus dieser Stadt ein Trauerzug. Und ich kann das so nachvollziehen, diese verschiedenen Züge. Wenn ich manchmal zum Beispiel, ich bin ja der Jugendleiter hier in der Gemeinde, und wenn wir waren gerade auf Jugendfreizeit, und wenn wir mit allen Jugendlichen zum Beispiel eine Nachtwanderung machen und dann durch den Wald stapfen oder wenn wir zu irgendeinem Geländespiel gehen und wir laufen so durchs Dorf durch als große Jugendgruppe, dann ist das, ja, das ist auch schon so ein kleiner Zug, der sich da in Bewegung setzt. Und das macht Spaß, das ist schön zu sehen. Wir sind viele und Ja, wir laufen jetzt hier durchs Dorf und alle gucken und wir erregen Aufmerksamkeit und irgendwas passiert, es liegt was in der Luft. Das ist eine schöne Sache und ich denke, irgendwie so ein Zug war das und noch größer natürlich, der Zug von Jesus. Und es ist, wie gesagt, dieser Zug von Jesus, das ist ein Freudenzug. Ja, die Leute, die in diesem Zug sind, ja, die sind aufgeregt. Viele von ihnen vielleicht sogar enthusiastisch. Sie gucken in die Zukunft und sie sehen eine goldene Zukunft vor sich. Sie folgen Jesus, sie folgen diesem Movement, dieser großen Bewegung. Und dieser Zug, er führt in eine gute Zukunft. Und ich glaube, viele waren fröhlich in diesem Zug. Man hat bestimmt Lachen gehört, Gespräche, Unterhaltung. Ja, vielleicht, die Jünger haben vielleicht wieder darüber diskutiert, wer der Größte von ihnen ist. Oder wer zu Rechten von Jesus sitzen wird, wenn er die Königsherrschaft antritt. Natürlich, auch solche Dinge hat man gehört. Aber generell war die Stimmung gut in diesem Zug. Es ging voran, es tat sich etwas. Gott war definitiv an der Arbeit. Das konnte man mit Jesus jeden Tag erleben und sehen. Was für ein wunderbarer Zug, den es wahrscheinlich schon lange nicht mehr gegeben hatte in Israel. So ein Zug voller Menschen, voller Hoffnung, Freude, Zuversicht, gute Hoffnung für die Zukunft. Und dieser Zug war auf dem direkten Weg in das Reich Gottes. So wehnten sich die Menschen, die in diesem Zug waren. Sie hatten natürlich nicht vor Augen, wo dieser Zug sie noch überall hinführen würde, dass dieser Zug sie auch in die tiefsten Tiefen führen würde, in die tiefsten Trauer, nämlich bei der Kreuzigung. Das hatten sie nicht, diese Haltestation, diesen Bahnhof hatten sie nicht auf ihrem Fahrplan. Aber dieser Zug würde sie dahin führen, sie wussten es nur noch nicht. Jetzt war noch die Stimmung gut. Klar, es gab auch Angriffe, es gab Widerstand, aber das wischte Jesus irgendwie alles weg. Jesus nahm die Jünger immer in Schutz, er trug immer den Sieg davon. Es war ein Zug von Sieg zu Sieg. Ich musste auch an eine Fußballmannschaft, also an Fußballfans denken, oder? Von Sieg zu Sieg, von Spiel zu Spiel. Und jedes Spiel hatte Jesus bis dahin gewonnen. Keiner konnte ihn besiegen. Man war in dem Zug sozusagen der Unbesiegbaren, der nicht aufzuhalten war. Dieser Zug war nicht aufzuhalten. Und ihr merkt, ich kann mich so ein bisschen reinversetzen. Ich wäre vielleicht auch gerne in diesen Zug gewesen. Und so ein bisschen in 2. Korinther klingt das so ein bisschen an, wenn Paulus über seinen Dienst sagt, Gott aber sei Dank, 2. Korinther 2, Vers 14, müsst ihr nicht aufschlagen, aber da sagt er, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist. Ein Triumphzug, das war das. Und auch schon als Jesus da war, das war ein Triumphzug. Und sogar Paulus in seinem ganzen Dienst, der ja echt heftig, ich meine, Paulus hat schlimme Sachen erlebt. Er hat große Widerstände erlebt und trotzdem hatte er irgendwie das Gefühl, er ist auf einem Triumphzug. Wahnsinn. Ein Triumphzug ist, glaube ich, das, was die Herrscher oder die Generäle gemacht haben, wenn ihre Armee siegreich war. Dann haben sie einen großen Triumphzug gemacht, sind durch alle Städte und Dörfer und haben sozusagen ihre Waffen präsentiert und haben sich feiern lassen vom Volk, dass sie die Sieger sind. Und Paulus wähnt sich auch in einem Triumphzug. Ja, wir wissen es besser, dass dieser Triumphzug, wie gesagt, erstmal gefühlt in eine große Niederlage hineinschlittern wird, bald. Aber davon war, glaube ich, noch wenig. Ach, alles, was Jesus darüber sagte, dass es vielleicht auch mal schwerer werden würde, das ignorierten die Jünger. Da haben die gar nicht weiter drüber nachgedacht. Jesus hat ja gesagt, ich werde in Jerusalem, ich werde gefangen genommen werden, gefoltert, sterben. Ja, auferstehen, aber all das schien gar nicht weiter zu interessieren. Die Jünger waren so guten Mutes. Und jetzt sehen wir den Zug 2. Als dieser Triumphzug gerade auf diese Stadt zusteuert, ja, fröhlich und guten Mutes, gute Laune, kommt auf einmal ein dunkler Zug aus dem Stadttor heraus. Ein ganz anderer Zug. Und dieser Kontrast flasht mich irgendwie mega krass. Also ich fand es einfach nur krass. An der Spitze von diesem Zug, in der Elberfelder wird es so schön geschrieben, aus der Stadt, glaube ich, da steht als erstes, da kam ein Toter. Also die Elberfelder setzt hier den Toten direkt an die Spitze und wahrscheinlich war er an der Spitze. Es klingt so, als ob ein Toter aus der Stadt kommt und hinter ihm auch seine Gefolgschaft und dieser ganze Menschenzug. Natürlich geht der Tote nicht selber, sondern er hat ein Gewand an, so ein Leinengewand und er war wahrscheinlich nicht in einem Sarg, aber er war in Leinenkleidung wahrscheinlich und er wurde getragen wahrscheinlich, so wie es damals Sitte war. Vielleicht hörte man so Flöten spielen, man hat gesungen auch bei jüdischen Begräbnissen damals, Klagelieder, Trauer, Wein, Schluchzen, Frauen, die sich an die Brust schlagen und ihr kennt diese Klageweiber, diese sogenannten. Und es war keine Hoffnung da, es war keine Freude da. Das war ungefähr der schlimmste, traurigste Zug, den es gab. Und dieser Zug, er steuert nicht auf eine goldene Zukunft zu, er steuert direkt auf den Friedhof zu. Da, wo die einzige Hoffnung einer Mutter begraben wird. Ihr einziger Sohn. Und sie war Witwe. Und das ist kein Zug mit einem guten Ziel, sondern das ist ein Zug in die Hoffnungslosigkeit und ein Zug, der in den Tod führt. Und hier haben wir diese zwei Züge. Vielleicht haben sie dieses Lied gesungen, was David einst gedichtet hat. David hat gedichtet, die Edelsten in Israel sind auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Das war, als sein Freund Jonathan gefallen ist mit seinem Vater Saul. Sag's nicht an den Gad, verkündet's nicht auf den Gassen in Aschkelon, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder Tau noch regnen auf euch, ihr trügerischen Gefilde, denn da selbst wurde der Heldenschild entweiht, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. Der Bogen Jonathans hat nie gefehlt und das Schwert Sauls ist nie leer zurückgekommen von dem Blut der Erschlagenen und vom Mark der Helden. Saul und Jonathan, geliebt und einander zugetan, im Leben und im Tod nicht geschieden. Schneller waren sie als Adler und stärker als die Löwen. Ihr Töchter Israel, weint über Saul, der euch kleidete mit kostbarem Purpur und euch schmückte mit goldenen Kleinoden an euren Kleidern. Wie sind die Helden gefallen im Streit? Jonathan ist auf deinen Höhen erschlagen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe große Freude und Wonne an dir gehabt. Deine Liebe ist mir wundersamer gewesen, als Frauenliebe ist. Wie sind die Helden gefallen und die Waffen des Krieges verloren? Das war so ein populärer Song, den man gesungen hat auf einer Beerdigung. Wahrscheinlich unter anderen Liedern, die es noch gab. Und dann stoßen diese beiden Züge zusammen. Ich finde es erstmal interessant. Jesus sagt nicht, Leute, hier lang. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Komm, wir machen mal einen Umweg. Wir lassen die mal ihren Trauerzug machen. Wir machen hier unser Happy Ding. Wir sind auf dem Weg in das Reich Gottes, Leute. Und wir lassen uns von nichts ablenken. Und wir lassen auch von nichts die Stimmung runterziehen. Ich meine, so wären wir doch vielleicht manchmal, oder? Wir würden einen riesigen Bogen um diese Beerdigung machen, weil wir uns das einfach nicht reinziehen wollen. Diese Trauer, diese weinenden Menschen. Boah, das zieht jetzt voll die Stimmung runter. Ich habe so überlegt, wenn ich auf einer Jugendfreizeit wäre, ob ich mit den Jugendlichen, wir gerade so voll in Freizeitstimmung, weißt du, voll so, yeah, wir machen jetzt ein cooles Spiel oder ein cooles Game oder irgendwas. Wir latschen so durchs Dorf und auf einmal kommt da auch so ein Beerdigungszug mit einem Sarg. Und die Stimmung ist da ganz anders. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Würde ich sagen, hey, lass es mal hier rechts abbiegen und mal den Weg da gehen. Wir müssen jetzt nicht diese Trauernden, man will die ja vielleicht auch nicht verletzen, oder? Durch seine guten Laune. So, komm, wir gehen mal vorbei. Also es ist komisch, oder? Aber Jesus geht direkt auf diesen Zug zu. Er will die Kollision dieser beiden Züge sozusagen. Diese beiden Züge sollen aufeinandertreffen. Und das sind so, und sie tun es ja auch. Jesus steuert auf diesen Zug zu und das sind manchmal diese Kontraste, oder? Die einen manchmal auch verrückt machen können im Leben. Du hast einerseits die Freude und das Gute und das Schöne und du bist glücklich vielleicht und auf der anderen Seite siehst du all das Schlimme und Schreckliche. Du siehst
Die Trauerzüge, du siehst die Bilder in den Nachrichten, du siehst die Kinder, die von Giftgas getötet sind. Du siehst all das ist real und es ist gar nicht so weit weg. Und dann, aber hier, gleichzeitig ist die Freude da, gleichzeitig ja, haben wir eine große Gemeinde, wir haben liebe Geschwister, wir haben, weiß ich nicht, wir freuen uns, wir haben einen Job, uns geht es gut. Ich habe gerade ein Baby, wir feiern Dienstag den ersten Geburtstag, das ist so eine Freude. Und gleichzeitig schlagen so zwei Herzen in mir und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch genauso. Und man kriegt das irgendwie nicht zusammen in seinem Kopf. Wie kann das beides gleichzeitig existieren? Einerseits diese riesen Freude und dieser riesige Segen und andererseits dieser Schrecken, die Trauer und das Böse. Und ich werde manchmal verrückt davon, echt. Ich kriege das nicht zusammen in meinem Herzen. Und ich finde es krass, das ignoriert das Evangelium nicht, oder? Und die Bibel ignoriert das nicht. Es gibt das Böse, es gibt die Trauer, es gibt den Schmerz, es gibt das Leiden. Aber es gibt auch die Freude, es gibt auch die Zukunft, die Hoffnung und das ewige Leben. Und das beides existiert, es ist beides da. Die Frage ist, welcher von diesen beiden Zügen ist der stärkere? Wer wird sozusagen gewinnen von diesen beiden Zügen? Wird die Trauer gewinnen und der Schmerz und der Tod? Oder wird das Leben, die Freude, die Hoffnung und die Zukunft gewinnen? Und ihr ahnt die Antwort, ihr kennt sie wahrscheinlich sogar. Welcher Zug wird gewinnen? Und Jesus hat dieses Mitgefühl, was ich auch so an ihm liebe. Wenn wir hier lesen, in Vers 12, als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm, wie gesagt, dieser Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das finde ich immer wieder so krass, dass Jesus nicht einfach, wie gesagt, weggeschaut hat, dass Gott nicht, und das sagt mir, Gott sitzt nicht oben im Himmel und guckt weg, wenn wir leiden. Gott sitzt nicht im Himmel und ignoriert unser Leiden, weil er ja so viel Freude um sich hat. Und all diese Engel und all das Gold und all dieser Glamour und die Herrlichkeit und die Lichter und der Glanz. Wie soll man von da hier runter gucken? Das versaut doch alles, die ganze Party da oben. Ja, also ich meine, wir wären doch so, oder? Wenn wir eine riesige Party am Laufen hätten, hier oben in diesen Räumen und dann, ich meine, wer will dann schon daran denken, dass es irgendwo ganz anders ist? Das macht doch alles kaputt. Aber so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er ist da in der Herrlichkeit und er guckt runter in den Staub und in den Dreck und er sieht die Armen, die Kaputten, die Schwachen. Die Traurigen, die Depressiven, ja, und auch die Toten. Und Jesus wischt auch diese Trauer nicht einfach weg mit ein paar coolen Sprüchen so, hey, Kopf hoch, du schaffst das schon. Hey, Frau, es geht weiter im Leben. Hey, du siehst ihn in der Ewigkeit wieder, entspann dich. Ja, das klingt zynisch, aber gar nicht, so ist Jesus gar nicht. Das Ganze geht ihm an die Nieren. Das ist wieder dieses Wort, was Jörg so gerne auslegt. Es ist dieses, ja, es geht in die Gedärme, ja, es geht ganz tief rein bei Jesus, als er diese weinende Frau sieht. Na, nicht als er den Toten sieht, als er die Frau sieht. Auch interessant, oder? Die Frau, wie sie darunter leidet, dass ihr einziger Sohn gestorben ist. Das bewegt Jesus. Und ich glaube, ja, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, er hatte Tränen in den Augen, als er das sah. Und das, ja, das macht mich irgendwie ruhig, weil ich weiß, Jesus leidet mit denen, die leiden. Jesus leidet mit dir, wenn du leidest. Jesus lässt das nicht kalt, dass wir als Menschen uns so viel Leid zufügen und auch so viel leiden untereinander. Das lässt Gott einfach nicht kalt. Und die Schwachen und die Armen, die Sklaven, die Kranken, die Krüppel, die Traurigen, die zerbrochenen Herzens sind, die Blinden, die Besessenen, das lässt Jesus alles nicht kalt. Zu denen geht Jesus und zu denen bringt Jesus neue Hoffnung. Und das ist ja auch das, was er dann ein paar Verse weiter sagen wird. Und wo er auch ganz am Anfang gesagt hat, das ist meine Aufgabe und mein Auftrag, diesen Menschen zu begegnen, nicht vor ihnen wegzulaufen, nicht wegzugucken, zu ihnen zu gehen und ihnen diese Hoffnung zu geben und den Weg ins ewige Leben zu bahnen. Und es ist aber auch eine ganz besondere Beerdigung. Da ist gerade ein Teenager gestorben. Gibt es nicht so einen Film, Death of a Teenager oder so? Ich weiß es nicht, aber Das macht uns immer besonders betroffen, wenn ein Teenager stirbt. Oder wenn ein Kind stirbt. Und das ist auch richtig so. Ich glaube, das ist was besonders Schlimmes irgendwo. Wenn sich ein Teenager das Leben nimmt. Wir wissen ja nicht, wie der junge Mann gestorben ist. Oder wenn ein Teenager krank wird und stirbt. Und ich habe beides erlebt. Dann ist das was ganz Schlimmes. Ich habe erlebt, dass ein Freund von mir, der auch in meiner Band gespielt hat für kurze Zeit, einer von den Pfadfindern, der war 18, der hat einen Herzinfarkt und ist einfach gestorben. Teenager sterben. Ich weiß, wenn man jung ist, fühlt man sich unsterblich, aber man ist nicht unsterblich. Teenager sterben jeden Tag sogar. Jeden Tag. Und es ist sehr, sehr traurig. Man denkt so, boah, was hätte der alles noch machen können, oder? Bevor sein Leben angefangen hat, ist er schon gestorben. Der hätte doch bestimmt noch, also so der erste Kuss, die erste Liebe, heiraten, eine Familie gründen, Kinder kriegen, all diese essentiellen Dinge, wo man sagt, boah, das ist einfach so gut, wenn man das erleben darf. Oder viele andere gute Dinge, nie erlebt. Ich wohne ja in Ahlem in Hannover und da ist direkt so ein Kriegsfriedhof, direkt nebenan von meinem Haus im Grunde, 100 Meter weiter. Das ist so ein ganzer Hügel mit weißen Kreuzen. Das ist ein britischer Friedhof. Und wenn du da lang gehst, das ist der Wahnsinn. Da liegen nicht die alten Knacker, da liegen Teenager. Dieser ganze Friedhof ist voller toter Teenager. Die waren alle 18, 19, 20, lass es 21 gewesen sein. Alle tot. Dieser ganze Friedhof, und das sind hunderte von Gräbern. Man denkt sich so, Wahnsinn. Was ist hier los gewesen? Was ist in uns gefahren, dass wir diese Kriege führen und dass wir uns das antun gegenseitig? Dass Teenager in den Krieg ziehen müssen und sich gegenseitig töten müssen. Was ist das? Das kann doch nicht wahr sein. Aber wie gesagt, es kann auch einfach eine Krankheit sein, ein Schicksalsschlag, ein Unfall. Und es gibt so eine ähnliche Geschichte in 1. Könige, die könnt ihr mal aufschlagen, 1. Könige 17. Und an die haben bestimmt auch viele gedacht, vor allem nachdem Jesus diesen jungen Mann dann wieder zum Leben erweckt hat. Es ist 1. Könige, Kapitel 17, und es ist die Geschichte von Elia und der Witwe von Zarpat, wie auch immer man das ausspricht. Und die Geschichte ist so, in Vers 8 geht es los, da geschah das Wort des Herrn zu ihm, also zu Elia. Elia war ein Prophet. Also ein Mann Gottes, mach dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zarpat. Siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte, hol mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie, so wahr der Herr dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Mit anderen Worten, wir haben selber nichts zu fressen, Mann. Das ist das Allerletzte, was wir haben. Dann sind wir auch tot. Ein bisschen zynisch, glaube ich, oder ein bisschen, weiß ich auch nicht. Da sagte Elia zu ihr, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Das Krasse ist, sie glaubt es ihm. Sie glaubt ihm, sie vertraut ihm. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab. Nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Man muss diesen Anfang einfach lesen, sonst versteht man jetzt den Weitergang der Geschichte nicht. Und es geschah nach diesen Ereignissen, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, so, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Also Odem ist Atem, ne? So, dass er tot war, nicht mehr atmete. Krass, oder? Gerade wurde dieser Sohn und die Frau gerettet von Elia und kurze Zeit danach kriegt der Sohn eine Krankheit und stirbt. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen. Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und meinen Sohn zu töten. Er aber sagte zu ihr, gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Also er war Untermieter von dieser Frau. Und diese Frau sagt, ey, wenn du hier nicht wohnen würdest, hätte Gott mich gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt wohnst du hier, Gottes Blick ruht definitiv auf dir, also sieht er auch mich und all meine Schuld. Und jetzt ist mein Sohn tot. Und das Krasse ist, Elia ist verunsichert. Das sieht man jetzt. Sein erstes Gebet. Und er rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt? Auch Elia lässt das nicht kalt. Hier ist ein junger Mann gestorben. Ja, den hatte er bestimmt voll lieb, diesen Jungen, bei dem er gewohnt hat. Ich meine, die hatten bestimmt eine richtig gute Beziehung. Und Elia versteht auch die Welt nicht mehr. Er sagt, Herr, was? Eigentlich sagt er, was machst du, Herr? Tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufhalte, Böses an? Herr, du schlägst Israel mit Trockenheit, es wächst nichts mehr, und jetzt schlägst du auch noch diesen Sohn von dieser Witwe. Dieses auch noch, du tust ihr auch noch Böses an. Herr, dass du Israel bestrafst, verstehe ich. Aber dass jetzt dieser Junge hier sterben muss, das verstehe ich nicht. Und das finde ich krass. Er ist sich nicht sicher. Und er streckte sich dreimal über das Kind hin, aber er probiert es. Er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, und das ist sein zweites Gebet, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias. Und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück. Und es wurde wieder lebendig. Da nahm Elia das Kind und brachte es vom Obergemach ins Haus hinab und gab es seiner Mutter. Und Elia sagte, siehe, dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Eine wahnsinnige Geschichte auch. Aber daran mussten die Leute gedacht haben, die in diesem Trauerzug waren, den Jesus getroffen hatte. Daran, an diese Geschichte müssen sie kurz danach sofort gedacht haben. Das ist ja wie bei Elia hier. Jesus lässt diesen Jungen auferstehen. Wir gehen zurück zu der Geschichte in Lukas 7. Und diese Frau ist ja genau wie diese Witwe. Sie ist eine Witwe. Sie ist ganz allein. Sie hat keinen Mann mehr und ihr einziger Sohn stirbt. Sie ist in einer ganz, ganz schlimmen Situation. Und jetzt ist zum Glück Jesus da. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem toten jungen Mann, ich befehle dir, steh auf. Und das Unglaubliche passiert, der Junge steht auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Das ist genau dieselbe Formulierung wie hier in 1. Könige. Elia gibt diesen Sohn seiner Mutter zurück und Jesus gibt ihn seiner Mutter zurück. Und alle waren voller Ehrfurcht. Auch das ist ähnlich. Die Witwe in 1. Könige, sie sagt, wow, dein Gott, das ist wirklich der wahre Gott und das ist wirklich Wahnsinn. Und auch die Leute hier sind voll am Durchdrehen und sagen, Wahnsinn. Das ist unglaublich. Also, wir haben diese beiden Züge. Der eine Zug, das ist, wie gesagt, dieser mächtige Zug des Todes. Dieses Leiden, die Trauer, die Tränen. Und manchmal scheinen uns diese Dinge unbesiegbar, finde ich. Also manchmal, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, das kann eigentlich niemand besiegen. Den ganzen Tod, das ganze Morden, die ganze Trauer, das Leiden. So viele Leute sind krank. Wer soll das besiegen? Wer soll das in den Griff kriegen? Wer kann das verändern? Wer kann da eine Lösung geben? Oder die ganzen Terroranschläge. Man denkt so, Das wird doch nie aufhören. Wer soll denn das jemals und warum passiert das? Und man ist ratlos. Und es scheint so mächtig, das scheint so eine Kraft zu haben. Das hat so eine Kraft, einen runterzuziehen, finde ich. Diese ganze Gewalt und diese ganze Trauer, das kann dein ganzes Leben mit kaputt machen. Wenn dein bester Freund stirbt, das kann dich selber auch kaputt machen. Das kann dich selber auch runterziehen. Wenn dein Vater stirbt, wenn deine Mutter stirbt, das kann dein ganzes Leben kaputt machen. So eine Macht hat der Tod eigentlich, oder? Es gibt Leute, die kommen auf ihr Leben nie wieder klar, nach so einer Sache. Ich habe auch einen sehr guten Freund, mein bester Freund, sein Vater ist gestorben und das hat ihn so aus der Bahn geworfen, bis er 18, 19 war, ist er auf sein Leben nicht mehr klargekommen. Hat nur noch Scheiße gebaut, hat nur noch Drogen genommen, war einfach nur noch mies drauf. Und dann ist er Jesus begegnet, nochmal ganz neu. Und hat sich nochmal ganz neu entschieden, Jesus nachzufolgen. Aber sowas kann einen schon richtig kaputt machen. Aber dann gibt es diesen Zug des Lebens. Und dieser Zug des Lebens ist stärker. Er ist stärker. Und diese Geschichte sagt uns das auch ganz klar. Ja, der Tod, dieser Zug des Todes, er ist sehr stark, er ist sehr mächtig, er hat eine große Kraft. Aber der Zug des Lebens, er ist stärker, mächtiger und kraftvoller. Und das Leben selber. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die Auferstehung und das Leben. Und Jesus, das Leben, er ist stärker. Er ist stärker als jede Gewalt, jeder Tod, jeder Terror, jede Angst, jeder Krieg. Jesus selber ist stärker und er wird gewinnen. Sein Zug wird gewinnen. Dieser Zug der Freude, er wird gewinnen. Und wenn ihr zum Beispiel mal mit mir noch 1. Korinther aufschlagt, da sehen wir das ganz klar. Letztendlich wird das Leben gewinnen, wird die Freude gewinnen. Und das ist 1. Korinther 15, Vers 53. Da schreibt Paulus über die Auferstehung der Toten. Ja, Leute sterben. Ja, Leute werden krank. Ja, Leute sind nicht mehr unter uns. Aber Paulus sagt, es kommt der Tag, da werden sie auferstehen zum ewigen Leben. Der Tod wird besiegt werden für immer. Und das ist hier in Vers 53. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Die Liebe ist stark wie der Tod, steht auch im Hohelied. Und hier steht ganz klar, der Tod wird besiegt werden. Irgendwann ist diese ganze Trauer vorbei. Irgendwann wird dieser Trauerzug halten. Weil irgendwann wird dieser ganze Trauerzug, in dem wir uns befinden, auf den Herrn treffen. Jesus wird wiederkommen auf diese Erde und wir werden alle, die ganze Erde wird ihn sozusagen treffen. Und dann wird diese Trauer in Freude verwandelt werden. Dann wird diese Trauer einfach ein Ende haben. Und was mir noch aufgefallen ist, und hier zum Schluss, was mir aufgefallen ist, als Jesus diesen Sohn auferweckt, da steht in Vers 16, alle waren voller Ehrfurcht. Alle. Nicht nur die Leute, die in dem Freuden- und Partyzug von Jesus waren und die auf die goldene Zukunft zusteuerten. Nein, alle Leute haben das gesehen und alle Leute hat das umgehauen. Und alle Leute fingen an, Gott die Ehre zu geben und ihn zu preisen. Auf einmal ist aus diesen zwei Zügen die in zwei völlig unterschiedliche Richtungen steuern, eine große Gemeinschaft geworden, eine große Gemeinde. Die, die vorher geweint und getrauert haben, sie loben jetzt Gott und preisen ihn und geben ihm die Ehre. Auf einmal sind alle zusammen. Jesus vereint diese beiden Züge. Das, was Jesus tut, bringt diese Menschen zusammen im Lobpreis und alle staunen und geben Gott die Ehre für das. Er verwandelt diesen Trauerzug der anderen, er nimmt ihn mit in den Freudenzug hinein. Sie sind auf einmal Teil von der großen Freude. Und das finde ich so genial. Alle sind am Durchdrehen. Damit hatte niemand gerechnet. Vielleicht nicht mal die Leute von Jesus. Naja, vielleicht schon der eine oder andere. Aber ja, es ist einfach Wahnsinn, wie sich auf einmal die Situation ändert. Und auf einmal, finde ich, wird hieraus eine große Feier und ein großes Fest. Und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, hatten die schon irgendeine Location gebucht, um ihren toten Kaffee zu trinken oder so? Bestimmt. Aber daraus wurde nichts, Leute. Daraus wurde eine große Party und ein großes Fest. Und wahrscheinlich sind sie dann alle da hingegangen und haben erstmal zusammen gegessen und haben einfach abgefeiert. Und für mich sagt das, die Freude wird gewinnen. Egal wie stark der Tod manchmal aussieht in deinem Leben. Die Zerstörung, das Leid, deine chronischen Schmerzen, deine Krankheit. Egal wie mächtig das aussieht und ja, das sind diese Berge, vor denen wir manchmal stehen und sagen, wie soll ich das schaffen? Du schaffst das. Wenn Jesus mit dir ist, schaffst du das. Du wirst das überwinden. Und du wirst in Ewigkeit mit Jesus sein. Und Jesus wird auch uns auferwecken. Nicht nur diesen jungen Mann, das gilt auch für uns. Er wird uns eines Tages alle auferwecken. Wir werden alle dem toten Schnippchen schlagen und ihm von der Schippe springen, wenn ihr so wollt. Wir alle. Und das macht Jesus für uns. Und wir sollten uns, oder manche von euch, oder ihr kennt vielleicht Leute, die wirklich ihr Leben so leben, als ob sie ja, auf dem Weg zu einer Beerdigung sind. Immer traurig, immer, und sie haben auch oft gute Gründe, wisst ihr, es gibt gute Gründe, traurig zu sein. Wir sollten nicht über Leute belächeln, die traurig sind, so, hey Leute, warum seid ihr traurig, ist doch alles cool. Nein, es gibt gute Gründe zu weinen, es gibt gute Gründe am Boden zerstört zu sein. Es gibt gute Gründe nicht mehr klarzukommen mit seinem Leben. Es gibt sehr gute Gründe. Und Jesus selber hat das auch nicht ignoriert. Wie gesagt, er hat der Frau nicht gesagt, hey komm klar, ist alles nicht so wild. Es gibt gute Gründe, aber trotzdem, du kannst dich heute dem Freudenzug anschließen. Du kannst heute Teil dieses Triumphzuges werden von Jesus. Du kannst heute mit Teil der Freude werden. Wenn du selber so bist und sagst, mein ganzes Leben ist irgendwie wie eine Beerdigung. Alles geht schief, nichts läuft bei mir. Einfach ist, ich bin traurig, ich bin down, ich bin runtergezogen. Dann lass dich darauf ein. Wende dich Jesus zu. Lass Jesus ja, auf dich zukommen, in dein Leben kommen und lass Jesus dein Schicksal wenden, dass du Teil wirst von diesem Freudenzug. Du kannst Teil davon sein. Jesus lädt dich ein, Teil davon zu sein, mit ihm zu gehen. Ja, und es war der Zug von Jesus, er ist tatsächlich auf dem Weg in die Herrlichkeit. Ja, das stimmt. Auch wenn die eine oder andere Station auf dem Weg trotzdem sehr schwer ist, auch für uns. Für die Jünger war es auch kein einfacher Weg. Und auch unser Weg mit Jesus in seinem Triumphzug ist nicht einfach. Da kommen Schmerzen und da kommen Dinge, mit denen wir vielleicht nie gerechnet haben. Aber trotzdem, letztendlich wird unser Herr diesen Zug ans Ziel bringen. Er wird ihn ans Ziel bringen. Letztendlich. Und darauf bitte vertraut und ladet Leute ein, wo ihr denkt, boah, Mann, die sind so traurig die ganze Zeit. Ladet sie echt ein in diese Freude, von Jesus mit hineinzukommen. Jesus kann echt Leben verändern. Jesus, danke, dass du uns hier zeigst, Herr, dass du mächtiger bist als der Tod. Ja, dass du sogar die Kraft hast, Tote zum Leben zu erwecken, Herr. Und dass der Tod nicht siegen wird in unserem Leben. Und ich danke dir einfach, Herr, für diese Geschichte, die einfach Mut macht, dir zu vertrauen, weiter mit dir zu gehen, Herr. Und Jesus, bitte gib du uns immer wieder Mut, nicht wegzuschauen, wenn wir Leid sehen, dass wir nicht irgendwie denken, boah, das nervt mich jetzt, das zieht mich jetzt runter, ich bin gerade so gut drauf hier mit meinem Jesus. Und Herr, bitte gib uns den Mut, den du hattest, direkt auf die Leute zuzugehen, denen es nicht gut geht, Herr. Uns darauf einzulassen, auf dieses Leid und zu trösten, Herr. Du siehst, wie wir da manchmal echt faul sind, wie wir manchmal schwach sind, wie wir uns nicht fähig fühlen, dem Leid zu begegnen, Jesus. Herr, bitte gib uns denselben Mut, den du hattest, Herr, direkt darauf zuzusteuern, nicht aus dem Weg zu gehen, ja, und für andere da zu sein und sie zu trösten, Herr. In deiner Kraft, Herr, und in deinem Geist. Jesus, ich preise dich und ich danke dir, dass wir alle wissen dürfen, du wirst dein Ziel mit uns erreichen. Wir werden am Ziel ankommen. Du wirst diesen Zug ans Ziel bringen, Herr. Und ja, es ist ein Triumphzug. Und dafür preisen wir dich. Amen.